begrüße Sie. Ich habe in den letzten zwei Lehrveranstaltungen den Themenbereich der Philosophiegeschichte besprochen und möchte auf den wesentlichen Punkt noch einmal hinweisen oder auf die drei wesentlichen Punkte, die mir wichtig erscheinen im Zusammenhang mit interkultureller Philosophie. Also das erste Thema dabei war die Selektion, und da habe ich Ihnen hauptsächlich eigentlich über Ausschließungen und mögliche Eröffnungen etwas vorgetragen. Aber ich bitte Sie, die Frage dahinter sozusagen sich klar zu machen, weil das kann man ja verschieden angehen. Das Kriterium, wenn Sie jetzt zum Beispiel Sie werden keine Philosophiegeschichte, keine allgemeine schreiben wollen, momentan, später vielleicht einmal, aber nicht im Augenblick, eventuell, aber Sie werden bestimmte Themen bearbeiten in der Philosophie, in einer Bachelorarbeit, einer Masterarbeit oder dergleichen. Und das, was ich da über die Selektion vortragen wollte, war eigentlich in folgender Intention. Mir scheint, dass man da das Kriterium der Gegenwartsbezogenheit anwenden soll, also oder der Sachbezogenheit einer Fragerichtung auf die Geschichte. Also könnte ich mir vorstellen, wenn man etwas schreibt oder etwas arbeitet über das Problem der Ethik, der Genethik und so weiter, der ethischer Fragen im Zusammenhang mit der Gentechnik, dann könnte man sich sinnvollerweise fragen, welche in den verschiedenen, kulturell aus verschiedenen Traditionen entwickelten Ideen sind dafür eigentlich einschlägig. Also man könnte die Geschichte der Philosophie da auf Gegenwartsfragen oder auf Sachfragen der Philosophie fruchtbar machen. Das war der Sinn hinter den Ausführungen über die Selektion. Beim zweiten Unterthema, bei der Periodisierung, versuche ich das ebenfalls in einen sehr allgemeinen Satz zu fassen. Da sollte man, glaube ich, maximal historisch herangehen. Also nicht wenige Traditionen, sondern möglichst viele einbeziehen und tatsächlich historisch herangehen. Das kann man übertreiben, und falls Sie den Text lesen oder gelesen haben, den ich Ihnen da vorgestellt habe von Plott und seinen Mitautoren, dann sind Sie auf solche Dinge gestoßen wie die Aneinanderreihung von historischen Daten, wobei man sich erst immer überlegen muss, was ist eigentlich daran wichtig und warum oder nicht wichtig und was bedeuten diese Daten überhaupt. Ich habe mir diesbezüglich noch einmal die Charakteristik der sogenannten späten Patristik-Sutra-Periode heute da kurz durchgelesen. Und da sind ja viele Daten, die wir aus der europäischen Geschichte überhaupt nicht assoziieren oder nicht kennen und die wir wahrscheinlich auch nicht im Schulunterricht jemals gehört haben, auf die da hinweisen. Also da wird zunächst gesagt, beispielshalber, das Jahr 500 übergehen wir einfach, das macht schlicht keinen Sinn, das Jahr 500 in der Menschheitsgeschichte, in der Geistesgeschichte Eurasiens. Hingegen die Jahre um 620, 30, die machen Sinn. Die sind eine Periodengrenze von Ostasien bis Irland sozusagen, finden da Ereignisse statt, und eines der wichtigsten Ereignisse dieser Zeit ist die Entstehung des Islam, also das Jahr 1 der Hedschra. Aber da sind noch eine ganze Reihe anderer aufgeführt. Jetzt, wenn man diesen Text so liest, gibt es nicht viel her, das außer verwirrende Daten, wovon man die Hälfte nicht kennt. Aber die Intention, glaube ich, ist schon richtig, dass man sich wirklich, wenn es um die Periodisierung geht, um eine Orientierung in der Zeit, in der Chronologie, möglichst viel, also möglichst historisch herangeht. Und nun habe ich letztes Mal, um das Thema abzuschließen, die Klassifikation als einen wichtigen Punkt genannt und möchte auch das noch einmal kurz zusammenfassen. Ich habe Ihnen auch da einen Vorschlag allerdings ziemlich kurz gemacht, der von mir selber mal veröffentlicht wurde. Und der ist minimalhistorisch. Der ist eigentlich überhaupt unhistorisch. Da kommen überhaupt keine, möglichst keine historischen Daten vor. Man kann es nicht ganz vermeiden, irgendwelche Assoziationen an die Geistesgeschichte bei solchen Texten und Fragen immer zu haben. Aber es ist in dem Text weitgehend vermieden worden. Und ich wiederhole kurz, weil es ja letztes Mal auch zeitlich nur mehr am Rande war. Ich bin da von einem Begriff eigentlich ausgegangen, nämlich dem Begriff des Materiellen und dessen Negation des Immateriellen. Und von drei Fragebereichen oder Richtungen des Fragens der Philosophie, von einer Frage nach der Wirklichkeit, nach der Erkennbarkeit und nach der Begründbarkeit von Normen. Das ist ja, was ich schon eingangs auch als Grundbegriff sozusagen gehabt habe und habe dann ein Schema sozusagen entwickelt, dass man eine ontologische These über die Existenz materieller Sachverhalte kombinieren kann, ohne Widerspruch, mit einer ontologischen These über die Existenz immaterieller Sachverhalte und dass man das in allen drei Bereichen machen kann und dann, wenn man überall sozusagen positive Thesen vorfindet, dann wäre das ein purer Realismus. Glaube ich, soweit habe ich das entwickelt. Sollten Sie diesen Text lesen, dann bitte ich um Geduld und nehmen Sie sich Zeit, denn er ist formal geschrieben, eben absolut unhistorisch, und ich werde jetzt noch versuchen, das zu rechtfertigen ein bisschen und Ihnen als Frage auch mitgeben, ob das geht oder ob es etwas anderes, ob eine Alternative sinnvoller ist. Der Text als solcher ist sehr formal geschrieben, kommt daher zu lauter Formeln. Aber jede dieser Formelzeilen sollte man quasi wieder meditieren. Also die liest man nicht leicht, solche Formelzeilen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ich habe da eine ganze Liste von Typen von logisch verträglichen Positionen und ich nehme zwei davon heraus. Eine heißt M1. M heißt Materialismus und eine andere heißt etwa M29. Das sind insgesamt 37 logisch verträglich. Also das ist immer nur unter der Voraussetzung, dass der Widerspruchssatz anzunehmen ist. Logisch verträgliche Positionen. Und M1 hieße, jemand vertritt die These, eine materialistische Ontologie, eine materialistische Erkenntnistheorie und eine materialistische, auch hier ein Moraltheorie. Gibt es das in der Geschichte des Denkens? Ich glaube, es gibt ein paar Fälle, aber nicht sehr viele, wo man das wirklich sagen kann. Mir ist am einleuchtendsten, den indischen Materialismus der Lokayata so zu beschreiben. Denn der ist ein sehr extremer Fall. Diese Chavaka oder Lokayata-Tradition in Indien, von der wir nur wenig Zeugnis haben, aber ausreichend, ist ein extremer Fall insofern, als eben auch ein ontologischer, ein erkenntnistheoretischer Materialismus angenommen wird. Also es wird angenommen, es gibt nur Materielles auf der Welt, es gibt nichts Immaterielles, es wird angenommen, Erkenntnis bezieht sich nur auf Materielles und Immaterielles ist im strikten Sinn unerkennbar, was bei den Lokayata auch bedeutet hat, die Logik ist nicht erkennbar, die logischen Sätze sind nicht erkennbar, es sind überhaupt keine Abstrakte erkennbar und das führt nach dem Verständnis der meisten Philosophen, nicht nur in Indien, damals zu einem Widerspruch. Da kann man gar nicht mehr argumentieren, wenn man das annimmt, haben sie immer gesagt. Und drittens haben sie auch einen reinen Normen- oder ethisch, normentheoretischen oder ethischen Materialismus. Also nur Materielles ist gut oder nur Materielles kann motivierend sein, kann irgendeine Qualität ethischer, in ethischer Hinsicht haben, vertreten. Aber das ist ein sehr seltener Fall. Die Materialismus-Typen, die wir etwa aus Griechenland kennen, aus dem antiken Griechenland, sind nicht von dieser Art. Und ich gebe Ihnen, deswegen habe ich eben 29 hingeschrieben, das wäre nämlich eine Möglichkeit, auch das ist noch Materialismus, es wird ontologisch ein Realismus vertreten, Erkenntnis oder Realismus ein Materialismus, nein, auch ein Realismus vertreten. Aber ethisch ein Materialismus. Ja. Das ist Epikur zum Beispiel. Aber auch Helvetius, der französische Materialist der französischen Aufklärung, vertritt so etwas. Es gibt Immaterielles, zumindest logische Sachverhalte für Epikur. Auch die Götter nimmt er ja an, gibt es. Es ist auch Immaterielles erkennbar, zwar nicht die Götter, aber doch die Logik spielt eine große Rolle für Epikur, aber für die Normentheorie spielt das alles überhaupt keine Rolle, sondern ist ein Materialismus angenommen. Also da kann man Eigennamen dann einsetzen für M1 und M29 und so ist es auch bei den anderen dazwischenliegenden Positionen. Der Sinn, warum ich das jetzt noch einmal wiederhole, ist, dass Sie vielleicht, wenn Sie diesen Text anschauen, der schaut ja so aus, Sie sehen wahrscheinlich, dass da keine natursprachlichen Zeichen mehr drauf sind, sondern nur solche Formeln. Und dass Sie sich vielleicht doch zu dem einen oder anderen dieser Formeln überlegen, gibt es das, bin ich dem schon begegnet. Schließe ich ab dieses Referat, denn das ist ein sehr abstrakter Vorschlag. Ein sehr unhistorischer Vorschlag. Und er hat mehrere Schwierigkeiten. Ein paar davon möchte ich nennen, außer dieser formalistischen Schwierigkeit. Hat er noch andere Schwierigkeiten, nämlich die eine, dass ja wiederum auch in diesem Vorschlag Ausdrücke verwendet werden, die aus einer Philosophietradition kommen. Ausdrücke wie zum Beispiel eben Idealismus, nicht zum Beispiel, sondern ausschließlich Idealismus, Realismus, Materialismus und Nihilismus, lauter Ausdrücke unserer europäischen Tradition und dass zum Abgrenzen ein undefinierter Begriff verwendet wird, nämlich materiell und dessen Negation immateriell. Die zweite Schwierigkeit kann man beseitigen, indem man sagt, eine Klassifikation muss so sein. Also der klassifizierende Begriff darf nicht definiert sein. Da ist eine Frage dann der Interpretation von Texten, wie weit man so etwas findet. Aber er muss undefiniert sein, denn sonst käme man in einen Regress mit anderen Begriffen. Sonst hätte man grundlegende andere Begriffe, mit denen man diesen definiert. Und er hat eine gewisse Plausibilität. Aber die erste Schwierigkeit ist tatsächlich eine, denn diese Idealismus, Materialismus, Realismus und Nihilismus-Reihe, das scheint nicht adäquat für die Beschreibung aller philosophischen Traditionen, sondern nur solche, die auf einer zweiwertigen Logiktradition aufbauen, so wie die abendländische, auf der aristotelischen Logik. Ich sehe diese Schwierigkeiten bei dem Vorschlag sehr wohl, aber da würde ich Sie bitten, falls Sie dieses Thema nehmen und sich darüber Gedanken machen, das nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern sich selbst zu überlegen, gibt es eine Alternative? Also gibt es eine Alternative und auch sich zu überlegen, ob man das überhaupt braucht, also ob man diese Klassifikationen überhaupt braucht. Ich denke, man braucht sie dauernd bei der Interpretation von Texten der Philosophiegeschichte, um überhaupt die Dinge beschreibbar zu machen. Man verwendet sie auch dauernd und die man verwendet, sind von anderer Art als dieser Vorschlag. Sie heißen eben zum Beispiel christliche Philosophie oder thomistische Philosophie oder sonst irgendwelche Eigennamen oder eben auch unterschiedliche Arten von methodologischen Annahmen, die wiederum bei anderen kulturellen Traditionen nicht passen, wo man dann wieder andere solche Namen lernen muss und so, dass eben das eigentlich immer wieder sich verflüchtigt, die Klarheit im Verständnis. Ich glaube, dass man es wirklich braucht, aber vielleicht ist es ja möglich, eine andere Art einer global brauchbaren Klassifikation zu finden. Haben Sie zu dem Thema noch Fragen? Bitte. Nein. Ob ich für jede dieser 37 so einen Einsatz gefunden habe, wie diese zwei Beispiele? Nein, habe ich nicht. Einige sind hoch unwahrscheinlich. Also wenn jemand annimmt, es gibt nur nicht materielle Sachverhalte, dann ist das auch logisch möglich, dass er annimmt, es sind sowohl nicht materielle als auch materielle Sachverhalte erkennbar. Ja? Das ist logisch nicht auszuschließen. Und er kann auch einen Materialismus vertreten in der Normentheorie. Logisch möglich, nicht widersprüchlich. Also für diese logisch möglichen vielen gibt es sicher keine komplette insofern ist es überkomplett. Aber jede a priorische Klassifikation, jede unhistorische Klassifikation ist überkomplett. Es wird dann etwas kompletter oder etwas anwendbarer, wenn man sich fragt, ob es bestimmte Implikationsverhältnisse gibt. Also ob in einer Gesellschaft die Auffassung plausibel ist, dass wenn man etwas erkennt, es auch existieren muss. Das ist nicht in jeder Gesellschaft gleicherweise plausibel. Auch in der europäischen Philosophiegeschichte nicht zu allen Zeiten gleicherweise plausibel. Also die Philosophie des Thomas von Aquin unterscheidet sich unter anderem von derjenigen des Immanuel Kant, und da sind jetzt nur zwei Namen genannt, darin, dass für Thomas von Aquin die Ontologie den Primat hat und für Kant die Erkenntnistheorie. Also Thomas von Aquin geht eigentlich von der Ontologie aus und die Erkenntnistheorie richtet sich danach, und bei Kant ist es umgekehrt. Da wechselt also eine Plausibilität von Implikation, wenn erkenntnistheoretische These wahr ist, folgt daraus die ontologische These bei Kant und umgekehrt ist es bei Thomas von Aquin. Also da, wenn man solche Plausibilitäts-Implikationsverhältnisse ansetzt, dann reduziert sich die Liste gewaltig. Und dann ist sie nicht mehr so überkomplett. Dann habe ich schon für viele Einsetzungsinstanzen. Allerdings Einsetzungsinstanzen, wo dann nicht unbedingt ein Name dort steht. Also hier habe ich ja gemeint, Epikur könnte da stehen. Da könnte stehen Java. Aber es gibt, die meisten Fälle sind eigentlich nicht so eindeutig, sondern da müsste vielleicht an einer Stelle stehen oder an zwei Stellen oder mehr Stellen derselbe Eigenname stehen. Also Wittgenstein der Junge im Tractatus vertritt eine andere ontologische Position als Wittgenstein, der nicht mehr so junge, der zweite Wittgenstein, der philosophischen Untersuchungen. Also Wittgenstein müsste zumindest zweimal vorkommen. Also das fällt dann nicht zusammen. Und nicht einmal in einem einzigen Werk ist es immer eindeutig, dass immer durchgehend die gleiche Position vertreten wird. Das folgt aber klarerweise aus solcher a priorische Herangehens, absolut unhistorisch.
Können Sie ein Beispiel nehmen für eine logisch nicht mögliche These?
Ja, das ist definitorisch im Vorschlag. Man kann sich natürlich überlegen, ob das überhaupt richtig ist. Also ich habe letztes Mal aufgeschrieben, die Definition geht ja vom Behaupten und Bestreiten von Thesen aus. Ja? Und die These 1, ontologisch, besagt, es gibt Materielles. Ja? Es gibt Materielles. Und die These 2, ontologisch, also brauche ich eigentlich nicht aufzuschreiben. Und wenn ich das jetzt negiere, es ist nicht der Fall, dass es Materielles gibt, dann vertragen sich die beiden Thesen nicht. Jeweils die These 1 und die These 2 verträgt sich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass jemand erkenntnistheoretisch, die ontologische und die erkenntnistheoretische These müssen sich nicht decken. Denn man kann vertreten, es gibt Immaterielles. Epikur tut das in Bezug auf die Götter beispielsweise. Es gibt die immateriellen Götter, aber wir erkennen sie nicht. Und sie wirken auch nicht. Sie kümmern sich nicht. Sie sind uninteressant, epistemisch uninteressant. Ja? Das ist nicht widersprüchlich, wenn es verschiedene Bereiche betrifft. Der Widerspruch liegt nur in dem einen und demselben.
Also nur in dem einen und demselben.
Ein und demselben. Genau.
Aber sonst ist alles eigentlich möglich.
Sonst ist alles logisch möglich, zunächst einmal. Aber keineswegs logisch plausibel oder, ne, das habe ich vorhin versucht.
Aber wenn man es umgeht, ist das auch logisch, wenn man sagt, es gibt die Götter nicht, aber wir erkennen sie?
Also das, ja, auch das, das ist dann ein eigentümlicher Erkenntnisbegriff, aber das kommt vor. Also das Erkennen, das habe ich jedenfalls nicht ausgeschlossen. Immer nur auf einen und denselben Bereich. Ich habe das nicht ausgeschlossen aus formalen Gründen. Obwohl das wahrscheinlich in den meisten Traditionen ausgeschlossen wird, aber nicht in allen. Es gibt so etwas in der Philosophiegeschichte, und zwar nicht nur in der europäischen, na, paradoxal. Oder das Absurde. Bei Kierkegaard spielt das gar keine geringe Rolle, das Absurde. Die Erkenntnis deckt sich nicht mit dem, auch der Maßstab der Erkenntnis deckt sich nicht mit dem, was man logisch annimmt. Also schließt das zunächst nicht aus. Ja. Aber vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit überhaupt. Wenn jemand von Ihnen sowas fände, wäre es toll. Oder? Ja? Überlegen Sie sich. Ich möchte den einen Punkt noch einmal sagen, weil da haben Sie jetzt nicht nachgefragt und mir scheint der gar nicht selbstverständlich und gar nicht trivial, dass man eben sagt, eine Klassifikation, eine Begriffs- und Beschreibungssprache, die tatsächlich die globale Totalität sozusagen, möglichst die globale Totalität des philosophischen Denkens betreffen soll, die soll nicht historisch sein. Ist das nicht vollkommen utopisch? Sind wir nicht dauernd, also ich mach mir jetzt selber diesen Einwand sozusagen, sind wir nicht dauernd gezwungen, chinesische Philosophie mit chinesischen Begriffen, indische Philosophie mit indischen Begriffen, griechische mit griechischen und modern-neuzeitliche mit eben modern-neuzeitlichen Begriffen zu benennen, zu beschreiben? Ist das, kann man da drüber gehen? Kann man das sozusagen tatsächlich über einen Kamm scheren wollen überhaupt? Und wie? Ja, das Vorschlag ist zu schauen, welche Entsprechungen in den verschiedenen Sprachen sind für die Begriffe. Aber dazu werden wir ja auch noch, werde ich noch kommen im Zusammenhang mit dem Hermeneutik-Thema. Also nach in 2 Wochen oder dreien, 3 Wochen, wo der Vorschlag von Panika, glaube ich, sehr einschlägig ist, der sagt, man muss die Äquivalente finden. Man muss die, er sagt, homöomorphen Äquivalente finden. Also wenn es einen Ausdruck gibt, zum Beispiel das Gute oder die Gerechtigkeit in einer Tradition, und in einer anderen Tradition gibt es diesen, genau diesen Ausdruck nicht, oder es hat große Abweichungen, da muss man schauen, welche Begriffe sind da, die funktional oder der Form nach homöomorph sind, gleich sind, ähnlich sind, die sich überlappen. Und Panika versucht das ja an konkreten Fragestellungen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber dann, wenn man nach den Äquivalenten fragt, geht man immer von einer bestimmten allgemeinen Sprache aus. Und die ist dann in der Regel griechisch oder abendländisch. Und da ist dieser Vorschlag ein Versuch, so wenig wie möglich davon auszugehen. Ja.
Aber ist nicht die formale Logik ein sehr vielversprechender Ansatz dazu, weil man dann nicht Begriffe nehmen muss, sondern alles ersetzt einfach durch Zeichen? Die kann man ja immer verwenden.
In der Geschichte des, wenn man so will, interkulturellen Denkens in der Philosophie spielt Leibniz eine große Rolle. Und ich habe auf Leibniz mit seiner Sicht der chinesischen Philosophie bereits hingewiesen. Leibniz ist auch gleichzeitig einer der Väter der formalen Logik oder einer der großen Logiker unserer oder wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte. Und Leibniz ist auch einer derjenigen, die nach so einer universalen Sprache stets gesucht haben. Also Leibniz hat sogar damals geglaubt, das in den chinesischen Zeichen gefunden zu haben, mindestens in diesen Yin-Yang und in diesen Hexagrammen da, aus dem I Ching. Da hat er versucht, so eine logische Sprache, die nicht mehr Deutsch und Latein oder Chinesisch oder Arabisch ist, eine logische Sprache für die Philosophie zu finden. Und diese Versuche sind ja im 20. Jahrhundert sehr deutlich entwickelt worden in der modernen Logik. Aber ein Problem dabei scheint schon zu sein, dass man es dann doch immer wieder die Bedeutung in eine natürliche Sprache übersetzt oder übersetzen muss. Ich glaube nicht, dass man es ganz ersetzen kann, die Begrifflichkeit durch reine logische Sprache. Außerdem ist es kaum zu lesen oder man liest halt an einer Zeile 3 Tage unter Umständen. Aber die Zeile hat auch ihre Geschichte gehabt und bis die da stand, hat es noch länger gedauert. Also das ist auch dann eine extrem kurze Sprache. Also die eignet sich nicht für Vorlesungen beispielsweise. Oder nur geschrieben, nicht gesprochen.
Ja, bitte. Macht dort auch Ansätze, so Universalsprache zu schaffen?
Ja, die Mathematik hat so eine Universalsprache, obwohl es auch verschiedene Geschichten der Mathematiken gibt, ja, in der Tradition, aber die mathematische Sprache ist tatsächlich da, die ist ja auch irgendwie dahinter, hinter so einer Vorstellung, dass es so etwas wie eine Mathematik des Denkens geben könnte. Ja. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, das ist etwas, was ich auch selber, Entschuldigung, aber eigentlich wollte ich das auch selber sagen, nur habe ich es jetzt vergessen und hätte es auch vergessen, danke. Ich sagte vorhin gleich zu Beginn der Wiederholung dieses Klassifikationsvorschlags, dass Idealismus, Materialismus, Realismus und Nihilismus Ausdrücke sind, die uns aus der eigenen europäischen Philosophietradition wohl vertraut sind. Also die stammen auch daher. Und jeder, der so etwas vorschlägt, greift auf eine Tradition zurück, Und natürlich ist das ein Rückgriff auf eine Tradition und nicht auf alle. Und jetzt die Frage von der Kollegin ist, müsste man nicht so etwas entwickeln, also wenn man so etwas entwickelt, dann müsste es doch schon dieses entwickeln, in einem Zusammenwirken oder in einer Kooperation von auch distanten Philosophietraditionen geschehen. Ja? Das stimmt, das ist richtig, aber das ist noch nicht geschehen. Und ich sehe auch nicht, dass das jemand wirklich in Angriff nimmt. Aber das spricht nicht dagegen, es einmal zu versuchen. Ja. Nur dazu muss man sozusagen, und das wahrscheinlich auf Englisch und in keiner anderen Sprache, auch nicht in der Sprache der Logik, dazu muss man mal möglichst viele aktivieren oder suchen, ob dieses Bedürfnis überhaupt besteht. Gewöhnlich besteht ja ein ganz gegensätzliches Bedürfnis bei so emanzipatorischen Projekten wie der interkulturellen Philosophie, die sich gegen einen Zentrismus, gegen einen Euro oder sonstigen Zentrismus auch definiert, ist ja die gewöhnliche Reaktion, auch der Vorschlag des Klassifizierens, ein vollkommen anderer, dass man nämlich mit Projekten beginnt, die das eigene betonen, das eigene gegen das allgemeine setzen. Also die beispielsweise Begriffe aus der afrikanischen Geistesgeschichte oder auch aus der afrikanischen Philosophie besonders forcieren und entgegensetzen, ja? Und nicht das Allgemeine suchen. Also nicht so etwas Abstraktes, sondern das ganz Besondere, Eigene entgegensetzen. Das ist der gewöhnliche Fall. Aber an sich, logischerweise, wäre es das. Ja? Die Philosophen sozusagen als reine, ja, die gibt es nicht. Philosophen gibt es ja immer nur als Menschen mit bestimmten Verwurzelungen und so weiter. Es gibt ja nicht die philosophierenden Engel oder reinen Geister, oder zumindest haben wir von denen nicht viel Kenntnis. Aber die Philosophen als bloße Philosophen müssten eigentlich so reagieren, ja, dass das gar keine Rolle spielt, die Eigenheit.
Aber wäre es nicht nützlich, einfach zu sagen, dass man, wenn man so ein Projekt in Angriff nimmt, einfach komplett neue Wörter findet? Man kann ja jede natürliche Sprache benutzen, aber für die Sachverhalte, so wie Realismus, Materialismus und Nihilismus, einfach ganz andere Wörter verwendet,
die noch niemand verwendet.
Die man dann selber definiert.
Ja, möglich ist das schon, aber sie brauchen ja auch ein gewisses Echo. Also die Ideen, die nicht kommunizierbaren Ideen, können so richtig sein, wie sie wollen. Und überall neue Wörter, die es bisher noch nicht gab, in keiner Sprache gab, zu finden, ist wahrscheinlich nicht kommunikatorisch sehr, sehr fruchtbar. Andere Möglichkeit wäre sozusagen nach einer Quote vorzugehen. Also diese ganze Gruppe, die ich M nenne, Materialismus nenne oder auch Ontologie nenne, das eine Wort aus dem Griechischen, das andere aus dem Indischen, das dritte aus dem Chinesischen zu nehmen. Zum Beispiel so Quotenbegrifflichkeitsregelung. Ja? Das wäre auch nicht undenkbar, nur haben Sie dann die 100 anderen, die sie dann nicht mehr verwenden, haben sie dann die persische Tradition, die arabische Tradition, so und so viele andere, die dann sagen, aber uns hast du nicht berücksichtigt. Ja, hast du wieder mal alles vergessen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, existierende Ausdrücke zu nehmen. Und bei Chinesisch, Indisch und Griechisch ginge es ja auch tatsächlich. Auch beim Persischen würde es gehen, weil es eine differenzierte Begriffsentwicklung gibt, auch beim Arabischen, aber nicht bei allen, und dann würden sie wieder die einen bevorzugen und die anderen benachteiligen. Ja. Das wäre sozusagen ein versöhnlicherer Weg als ganz neue Wörter. Dann würde man halt Wörter übernehmen und allgemein machen, die bisher regional waren. Aber es ist auch eine Möglichkeit, ja. Ist das jetzt zu abstrakt? Ja, ja, es ist utopisch. Wie alle diese Überlegungen, die ist extrem utopisch. Also die andere mit dem Periodisieren ist nicht so utopisch, finde ich. Da kann man sich auf historische Daten stützen, aber da muss eine Art Utopie gedacht werden, um etwas Reales zu erreichen. Etwas Wirkliches zu erreichen, glaube ich. Glauben Sie nicht? Nein? Ja. Da glaube ich schon. Nicht Voraussetzung für Realität, sondern
es muss Utopie geschaffen werden, um die Realität
zu erfassen. Ja. Also besser zu erfassen als mit nicht, also mit realistischeren Ansätzen. Ich glaube schon, weil die realistische, also die reale Reaktion auf diese Differenzen der Traditionen ist ja eben, dass man sich auf das eigene besonders bezieht, also eine Vielzahl von Zentrismen eigentlich praktiziert. Und dann erschöpft sich der Dialog der Traditionen in der Philosophie eigentlich im sich gegenseitig erklären, was man meint. Wir verstehen unter dem dies und das, also die komparative Philosophie. Und das erschöpft, das ist dann auch schon alles, dass man dem anderen erklären will, was gemeint ist im Griechischen, im Indischen, im Chinesischen, mit dem und jenem. Also ein Verstehensproblem, aber nicht mehr, dass man ein gemeinsames Projekt sozusagen entwickelt, ein philosophierendes Projekt, das dann auch zu Sachfragen tatsächlich eingesetzt werden könnte. Ja. Ja. Das, ja. Die formale Logik ist so ein System, ja. Nur, die hat da auch gegenüber allen natürlichen Sprachen auch wieder Schwächen. Also wirkliche Sachschwächen auch und Kommunikationsschwächen. Bitte? Naja, also da, ob es tote, heute komme ich auf einen, der also muss ich auch dann übergehen zum anderen Thema, sonst geht sich das nicht recht aus. Das glaube ich nicht, dass die Philosophie insgesamt in toten Sprachen lebt, so gänzlich. Das glaube ich nicht. Also das Griechische und das Lateinische ist ja unter anderem deshalb nicht tot, weil die Wissenschaft zum guten Teil Griechisch und Latein in ihren Terminologien ist. Also ob das Griechische und das Lateinische wirklich tote, werden nicht gesprochen alltagssprachlich. Man spricht in Vindobona nicht mehr Lateinisch seit kurzem, sondern eine Art Deutsch. Das ist schon richtig, aber das Sanskrit ist eine Kunstsprache. Das Sanskrit ist weniger eine tote als eine Kunstsprache, denn es wurde tatsächlich gemacht. Das ist eine der großen Leistungen eigentlich der frühen von Panini, von diesem großen Linguisten oder Sprachtheoretiker der Inder, der im dritten vorchristlichen Jahrhundert aus der Sprache der Veden eine komplette Sprache gemacht hat. Also der hat auch so etwas a priorisches fast getan, aber viel komplizierter als mein Klassifikationsvorschlag. Dieses Panini, der Panini, also die Panini-Projekt war ja, die Sprache zu komplettieren nach allen ihren Möglichkeiten. Also er hat eine Sprache geschaffen, die es nicht gab, im Grunde. Und Sanskrit ist so eine Sprache. Insofern war die nie eine lebende Sprache, im Sinn wie Deutsch eine lebende Sprache ist, die man in allen Lebenszusammenhängen verwenden kann, sondern das konnte man bei Sanskrit ja gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Im Chinesischen gibt es durchaus Alltagswörter, die halt zur Terminologie geworden sind und nach wie vor werden. Das berühmteste ist das Wort Dao oder Do, ja, japanisch ausgesprochen Do. Also dieses Dao, das ja jetzt noch ein Alltagswort ist in Taiwan und China und Shanghai und so weiter, weil es einfach heißt der Weg oder die Gasse. Und daher sieht man es auf den Straßentafeln überall, dieses Wort Dao. Und zunächst hieß es nichts anderes als ein Weg, aber dann ist es zu einem Terminus geworden. Das kommt vor. Denken Sie an das Deutsche, wo im 20. Jahrhundert wenige, aber doch einige auch solche Prozesse stattgefunden haben bei einzelnen Philosophen, bei Heidegger vor allem. Heidegger, der alltagssprachliches Deutsch so weiterentwickelt hat, dass ich es zumindest kaum verstehe oder nicht weiß, was er da jetzt genau damit meint. Ich glaube, auf Anhieb weiß es niemand, wenn man die Texte liest, warum jetzt gerade dieses Wort, also in seiner Zeit bereits, ist es so. Es ist nicht immer so, dass das eine tote Sprache ist, dass man zurückgreift. Es wird auch aus der Sprache Begrifflichkeit immer wieder entwickelt, denke ich. Nur, das kompliziert es ja noch einmal, wenn es viele sind. Ja, und es sind viele, interkulturell gesehen, es sind immer viele Möglichkeiten. Gut, so viel oder so wenig zu dem Themenbereich der Philosophie-Historie. Ich komme zum nächsten Themenbereich, den ich nur überschrieben habe mit dem Titel Wie entstehen oder auch mit der Frage, wie entstehen eigentlich philosophische Traditionen? Und da möchte ich Ihnen einen Autor vorstellen, wiederum als eine Alternative zu anderen Erklärungen. Man kann nämlich auch Erklärungen dafür, wie Philosophie entsteht, von der Art finden, dass es dann nur heißt, die Griechen waren ein außergewöhnlich genau beobachtender Menschenschlag, ein Naturell von hoher Begabung, und die haben da die wesentlichen Grundlagen erfasst. Oder man kann auch von einfachen Heroischen, von Einzelindividuen lesen, die so gleichsam aus dem Nichts eine Philosophie aufgrund ihrer Genialität entwickelt haben. Also solche Erklärungen gibt es auch. Ich möchte Ihnen aber jemanden vorstellen, der als Soziologe das untersucht hat. Randall Collins, ein US-amerikanischer Wissenschaftssoziologe, der das überhaupt zu seinem Hauptthema gemacht hat, und das Ergebnis seiner Studien liegt seit circa 10 Jahren vor, heißt Sociology of the Philosophies. Also nicht of Philosophies, sondern of the Philosophies im Plural. ist ein dickes Buch, das es nicht auf Deutsch gibt, sondern nur außer Englisch bisher nur auf Russisch. Ende des Jahrtausends erschienen, 1998. Die deutsche Übersetzung ist noch nicht weit gediehen. Das ist sogar ein Google Book, Sie können es also auch im Internet lesen, auf Englisch, diese Sociology of Philosophies, und ich glaube, es lohnt sich, zumindest zu gewissen Zwecken es zu lesen. Ich werde Ihnen nur die Theorie von Collins heute vortragen, aber ich muss sagen, seit er das veröffentlicht hat, ist er für mich auch immer eine Quelle, wenn ich mich mit irgendeiner der philosophischen Richtungen, die er da bearbeitet hat, einmal wieder oder überhaupt zum ersten Mal ein bisschen näher befassen möchte, dann schaue ich immer seither bei Collins nach. Also auch über, ja, und was für Richtungen oder Traditionen sind das? Er hat über 170 Fälle untersucht, Fälle von Schulbildungen der Philosophie. Und diese 170 Fälle stammen von der ganzen Welt und aus allen Zeiten der Schriftkultur. Das heißt, da sind also chinesische, japanische, genauso wie die analytische Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts behandelt oder die Diskurse der aztekischen Priester werden zumindest einiger, soweit man das halt rekonstruieren kann, auch untersucht und so weiter und so weiter. Er hat also eine große Menge von Schulbildungen, Schulentstehungen philosophischer Art untersucht und eine allgemeine Theorie darüber entwickelt, wie das vor sich geht und was da eigentlich passiert. Wie entstehen Philosophien, wie entstehen philosophische Richtungen. Und zu dem käme ich jetzt. Haben Sie aber zunächst vielleicht noch andere Fragen zu Collins? Wie gesagt, es gibt ihn eigentlich nur auf Englisch derzeit. Ah ja, mir ist noch etwas eingefallen. Heute früh habe ich nachgesehen, sehr miserabel dargestellt in der englischen Wikipedia und überhaupt nicht in der deutschen, aber auch in der englischen, ganz schlecht. Also das ist nur eine Werkliste, sonst nichts. Das ist absolut, der hat keine Bekannten in seinem Bekanntenkreis, die sich da auskennen, offenbar, mit dem Internet. Also das ist ein Jammer, das ist unter seinem Wert. Falls denn jemand darstellen möchte, würde ich sehr gut finden, egal in welcher Wikipedia, in erster Linie in der englischen. Was will Randall Collins? Er sagt, eigentlich sind philosophische Traditionen immer an Netzwerke gebunden. Sie sind, und das betrifft die kommunikatorische Seite der Sache, sie entstehen in Netzwerken, setzen sich durch und bestehen in Netzwerken. Also sie sind nicht außerhalb von irgendwelchen Netzwerken, und zwar von Netzwerken von Intellektuellen. Na, da geht er von einem sehr allgemeinen Begriff aus, indem er sagt, Philosophie ist wie wissenschaftliche Theorie generell ein Versuch, kulturunabhängige, zeitunabhängige Thesen zu formulieren und zu begründen. Das ist allgemein. Das machen Intellektuelle, wenn sie das machen, was sie eben als Intellektuelle tun. Dann schaffen sie so ein Netz von Hypothesen. Das ist sein Vorverständnis. Und als Soziologe fällt ihm auf, es sind immer Netzwerke innerhalb einer Generation oder maximal zwei Generationen, wobei er mit Generation einen Zeitraum von ca. 35 Jahren ansetzt, egal bei welchen technischen oder sonst kommunikationstechnischen Stand der Dinge, von ca. 35 Jahren ansetzt und dann noch annimmt, dass alle diese Netzwerke einander, aufeinander reagieren. Also dass nie interessante Fälle von Philosophieproduktion stattfinden, wo es nur ein Netzwerk gibt, sondern dass es immer eine Rivalität, Widerspruch, Konkurrenz zwischen Traditionen oder solchen Netzwerken gibt. Das sind seine allgemeinen Annahmen. Und dann sagt er, da gilt es gegen etwas anderes zu argumentieren, gegen andere Sicht auf die Geschichte des Denkens generell, die Geschichte des philosophischen Denkens im Speziellen. Nämlich, er wendet sich gegen drei Thesen, und die möchte ich Ihnen mit seiner Erläuterung auch vorstellen. Erste These: Ideen zeugen Ideen. Zweite These: Individuen zeugen Ideen. Und dritte These: Kulturen zeugen sich selbst, erzeugen sich selbst. Gegen diese drei Auffassungen, sagt er, richtet sich eigentlich seine Untersuchung, oder seine Untersuchung hat gezeigt, dass die nicht haltbar sind. Erste These also: Ideen zeugen Ideen. Wenn eine Idee gefunden ist, eine Einsicht gefunden ist, dann wirkt sie sozusagen automatisch weiter. Es gibt eine Geschichte der Ideen, als wären die von Individuen abgehoben. Und da sagt Collins, das ist eigentlich unsinnig und aus verschiedenen Gründen. Und er beruft sich da wieder auch auf Leibniz, aber auch auf Searle und andere Philosophen, das lasse ich jetzt dahingestellt. Die Ideen sind nicht als solche in irgendwelchen sprachlichen Dokumenten, Texten etc. vorhanden, sondern nur insofern sie wirken, nur insofern sie eben überzeugen, insofern sie aufgenommen oder ihnen widersprochen wird, sind sie überhaupt da. Also sie sind nur eine Funktion, eben diese Funktion des Produkts von Intellektuellen, sozusagen zu wirken, Denken zu orientieren. Das heißt, man muss eigentlich nach den intellektuellen Netzwerken fragen und nicht so sehr nach den Ideen, meint er. Zumindest für ihn als Wissenschaftssoziologen ist das der plausibelste Zugang. Ich zitiere aus seiner Einleitung: Es ist die innere Struktur der intellektuellen Netzwerke, was Ideen formt. Durch ihre Muster von vertikalen Ketten über die Generationen hin und durch ihre horizontalen Allianzen und Oppositionen. Diese zwei Dinge schildert er bei allen seinen Fällen. Da fragt er immer danach, bei seinen 170 Fällen, wie sind die vertikalen Beziehungen, also wie bilden sich Traditionen heraus, wie vergehen sie auch wieder über die Zeit hinweg. Und er kommt da zu sehr interessanten, aufgrund seiner Fragestellung zu sehr interessanten Daten. Zum Beispiel ist es eigentlich nur bei Collins erwähnt, in der Literatur, die ich kenne, ist es nur bei Collins erwähnt, dass einer der berühmtesten und einflussreichsten Konfuzianer der chinesischen Geschichte 40 Generationen lang überhaupt nicht existiert hat. Also 40 Generationen lang wurde Mencius, Mengzi, nicht gelesen, nicht kommentiert, nicht abgeschrieben, gar nichts. Und dann entdeckt wieder. Solche Fälle gibt es auch in der europäischen Philosophiegeschichte. Eine durchbrochene Kontinuität, das ist für einen Soziologen, der die Vertikale, die diachrone Perspektive untersucht, natürlich sehr aufregend, warum das eigentlich geschieht und wie das vor sich geht. Also das Vertikale, das Diachrone ist das eine, was wir ja gewöhnlich mit Tradition auch assoziieren, das Bestehen in der Zeit, und das andere das Synchrone. Und beim Synchronen haben diese Netzwerke gemeinsam, und da hat er eine erste Hypothese, und das sagt er nämlich, ganz unabhängig von der Sprache, unabhängig von der Technik, von der sonstigen Kultur, ganz unabhängig davon, gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten für die synchrone Beschreibung dieser philosophischen Netzwerke oder intellektuellen Netzwerke der Philosophie über alle Kulturen hinweg. Also er findet sie jedenfalls überall. Im 19., 20. Jahrhundert in Europa, genauso wie in der Han-Zeit, in China und so weiter. Nämlich, es sind höchstens sieben, aber mehr als zwei solche Netzwerke jeweils beteiligt. Also immer mindestens drei, aber dann, wenn es über sieben gehen, dann sind die schon kurzlebig. Also jede Gesellschaft, diese alten, die er untersucht, aber immerhin bis ins 20. Jahrhundert, die sich durchsetzen, die haben eine, er nennt das das Gesetz der kleinen Zahl, eine Obergrenze. Es sind nicht ungeheuer viele, die da beteiligt sind an diesen großen Entwürfen. Also im 20. Jahrhundert, da geht er nur bis in die 30er Jahre, da nennt er die Phänomenologie, den Marxismus, die analytische Philosophie und den deutschen Idealismus, oder Positivismus auch noch, aber sonst nichts. Und hört dann auf um 1930, weil er sagt, über das Spätere kann ein Wissenssoziologe nichts sagen, weil er noch nicht den Abstand hat. Aber es sind immer mindestens drei, nämlich zwei gegensätzliche Entwürfe, sehr eklatant plausibel ist die These in Griechenland, aber auch in China oder in Indien, in diesen Entstehungszeiten der klassischen Traditionen in Eurasien, ist das sehr eklatant, eine Mehrzahl, aber keine sehr große Zahl von Weltentwürfen. Aristoteles gegen Platon und in der Vorsokratik, diese Gruppierungsbildungen bei den Chinesen, der Konfuzianismus, dem der Mohismus widerspricht und der Daoismus, sind drei, woraus sich dann der Legalismus sozusagen als eine Synthese in einer gewissen Weise durchsetzt oder eine Überhöhung, eine kurze. Also da kann er das sehr gut zeigen. Und das kann er auch erklären. Ein Weltentwurf wird nicht von allen geteilt, sondern eine andere intellektuelle Gruppe setzt dem eine Alternative entgegen und prompt, in jeder Generation geschieht das, kommen dann die Dritten und sagen, weder die einen noch die anderen sind wirklich einschlägig, es muss einen dritten Weg geben, es muss eine Alternative dazu geben. Und daran bildet sich wieder eine neue Tradition, aber nicht automatisch. Nämlich zu diesem Gesetz der kleinen Zahl kommt noch etwas anderes hinzu. Alle diese Gruppierungen haben bestimmte soziologisch beschreibbare Gemeinsamkeiten. Sie haben eine Leitfigur jeweils, das muss nicht eine einzige Person sein, aber eine Position, eine Art Leitfigur, und er schildert das meines Erachtens sehr schön an dem Fall des deutschen Idealismus, den ich Ihnen da nach Collins Schilderung referieren möchte. Wenn ich das aber richtig notiert habe. Habe ich nicht. Doch, ich habe es. Also ich übersetze wieder aus Collins Einleitung. Die Geschichte der Philosophie ist in beträchtlichem Ausmaß die Geschichte von Gruppen. Nichts Abstraktes, sondern nichts weiter als Gruppen von Freunden, Diskussionspartnern, eng verknüpften Kreisen, die oft die Merkmale von sozialen Bewegungen haben. Man nehme den Aufbruch des deutschen Idealismus von Kant zu Hegel und Schopenhauer. Das Erste, was uns auffallen muss, sollten die Daten sein. Alle Hauptwerke liegen zwischen 1781, das ist die Kritik der reinen Vernunft, erste Ausgabe, und 1819 von Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung. 38 Jahre, sagt Collins. ungefähre Dauer einer Generation. Und da gibt es einen sozialen Kern. Im Fall des deutschen Idealismus sind das drei, Fichte, Schelling und Hegel, und die sind so sehr ein sozialer Kern, dass sie sogar im selben Haus gelebt haben, eine Zeit lang. Vergleichbare Fälle finden sich in China und überall. Also das ist wirklich ein sozialer Kern, diese drei, obwohl sie sich dann auch wieder entzweien oder auseinandergehen, aber zunächst sind sie eine Gruppe. Fichte übernimmt zunächst die Führung und so weiter, und der Fichte spielt auch die Rolle des integrierenden, der integrierenden Person in dieser Gruppe. Kant, auf den sie sich alle berufen und von dem sie sich dann auch absetzen, ist außerhalb der Gruppe, aber auch das kommt sehr häufig vor. Und gerade diese Geschichte des deutschen Idealismus zeigt eben alle diese Merkmale des Gemeinsamen, der Entzweiung, der Bildung verschiedener Richtungen, wie sie überall vorkommen. Also so etwas, von so etwas spricht Collins da. Es ist nicht so, dass die Ideen zeugen, sondern Gruppen. Zweiter Punkt war die Vorstellung, dass Individuen Ideen zeugen. Eine, wie er sagt, romantische Vorstellung, der romantische Geniekult, ist ebenso zu kritisieren, obwohl sehr verbreitet, weil die Individuen immer nur im Eingebundensein in solche Netzwerke oder Gruppen überhaupt wirksam werden. Das ist diese alte Frage, ob isolierte große Philosophen in der Weltgeschichte existiert haben, von denen niemand etwas weiß, die zu ihrer Zeit auch schon verkannt und vergessen waren, überhaupt nicht gewirkt haben und trotzdem die größten gewesen wären, man sie entdecken könnte. Sagte, das kann man sich ersparen. Entdeckt werden immer nur wirkende Ideen, und zwar in Netzwerken. Aber es kommen tatsächlich solche Fälle von Unterbrechungen vor. Das sind dann die sogenannten Renaissancen. Zumindest nennen wir das in Europa so. Also nicht die Individuen. Der wichtigste Punkt scheint mir eigentlich zu sein, der dritte: die Kulturen erzeugen sich selbst, den er kritisieren will. Und da geht er auf den Kulturalismus der Gegenwart ein, auf diese Idee, dass eben jede Kultur autonom ist und in ihren eigenen Begriffen jeweils nur erklärbar sein soll. Und ich möchte aus seinen Argumenten nur seine Überlegungen in Bezug auf die Sprache herausnehmen. Wieder aus der Einleitung auf Deutsch. Auf die Ideengeschichte angewandt, nimmt dieses Argument von der Autonomie der Kulturen die Form an eines irreduziblen kulturellen Partikularismus, nämlich dass die Grenzen und Möglichkeiten des Denkens durch die Sprache, durch die jeweilige Sprache gegeben sind. Die Natur der Syntax setze fest, welche Philosophie in ihr formuliert werden kann. Wenn das so ist, dann sind die Philosophien der Welt hermetisch abgeschlossen durch die Verschiedenheit von Sprachen wie dem Indoeuropäischen, dem Semitischen oder dem Chinesischen. Ich glaube, da hat er recht in dieser Beschreibung, dass das auch häufig so gedacht wird in kulturalistischen Argumentationen. Das haben wir auch am Anfang. In der zweiten Stunde habe ich das besprochen unter dem Titel dieser kulturellen Inseln im Zusammenhang mit Hohensteins Auffassung. Collins wendet dagegen gegen eine solche Sicht der Dinge, dass nämlich die Kulturen jeweils in sich autonom sind und auch besonders aufgrund ihrer Sprachen differieren, Folgendes ein. Er sagt, eine Sprache ist nicht statisch. Und das spielt gerade in der Philosophie eine große Rolle, und auf dem Punkt, wo Sie sagten vorhin, mit den Verwendung von alten oder auch von toten Sprachen in der Terminologie. Die Entwicklung der Philosophie, sagt Collins, ist die Entwicklung ihrer Sprache. Und das geht langsam vor sich in allen von ihm beobachteten Gruppierungen. Dauert die Schritte da relativ lange. Also er sagt da wörtlich, kaum macht eine Generation mehr als einen Schritt in der Sprachentwicklung, kaum jemals. Es geht immer relativ langsam vor sich, aber es geht dauernd vor sich. Also die Sprachen werden auch mit diesen Hypothesen entwickelt. Dafür gibt er Beispiele an und die scheinen mir sehr interessant, auch vielleicht in Bezug auf das, was wir vorhin mit der Klassifikation besprochen haben. Er sagt, alle Sprachen haben ihre bestimmten Fähigkeiten und auch Schwierigkeiten. Und das ist ein allgemeiner Satz, der auf das Chinesische häufig angewandt wird, dass das nämlich nicht fähig sei, metaphysische Sachverhalte zum Ausdruck bringen, aber da bringt er jetzt andere Beispiele. Die Griechen hatten kein Wort oder keine Wörter, um zwischen ähnlich und identisch zu unterscheiden, sondern sie haben für beides Homoios gesagt. Das ist ihnen aber selbst aufgefallen im Reflektieren über diese gleichen Dinge, dass sie da kein Wort haben. Oder und sie haben dann Unterscheidungen trotzdem getroffen und auch die Sprache weiterentwickelt. Das Arabische zur Zeit des Ibn Sina, circa um das Jahr 1000 herum in Persien, hat er gelebt, im heutigen Persien. Das Arabische seiner Zeit, in die Wissenschaftssprache, in der er philosophiert hat, Ibn Sina, kannte die Copula nicht. Also dieses berühmte Ding, mit dem man sagt, dass etwas ist. Ein in der Metaphysik oder Ontologie sehr wichtige Sache, die Copula. War nicht in der Sprache. Und so war es für ihn auch fast unmöglich, Ibn Sina beschreibt auch diese Schwierigkeit selbst, die Metaphysik des Aristoteles zu interpretieren. Hat er aber gemacht, hat dafür sozusagen das Arabische entwickelt oder weiter, hat etwas anderes eingeführt mit einer kopulativen Funktion. Und das Arabische hat sich dabei entwickelt. Und andere solche Fälle. Also immer wieder ist es so, dass jetzt Collins Aussage, alle philosophischen Gemeinschaften beginnen mit konkreten Wörtern in deren alltäglicher Bedeutung. Bei seinem Beispiel ist eben das, was ich vorhin schon erwähnt habe, das chinesische Dao. Dann aber, oder das griechische Logos. Logos war ein gewöhnliches griechisches Wort mit vielen Bedeutungen, aber Heraklit hat eine philosophische Bedeutung verschafft mit seinen dunklen Aussagen über den Logos. Und dann geht es weiter. Überall finden solche Prozesse statt, dass mit einer Sprache nicht das Auslangen gefunden wird und diese Sprache selbst sich in der Entwicklung des Denkens verändert. Also Sprache, seine Konklusion, ist kein Deus ex machina, der für die jeweilige Philosophie verantwortlich ist, sondern beides ist in einem in Entwicklung. Und deswegen sagt er, diese Autonomitätsauffassung von Kulturen, die stets gleich bleiben oder sich selbst erzeugen und einmal erzeugt sich nicht ändern, das kann man mit guten Gründen am Beispiel der Sprache etwa kritisieren. Jetzt sage ich Ihnen noch, was in dem Buch insgesamt drinsteht, dann haben wir noch etwas Zeit zur Diskussion. Also Collins, das sagte ich schon, schildert 170 solche Netzwerke und macht das auch mit Schaubildern etc. Es ist sehr gut aufgebaut, es muss man fast bewerben, dieses Buch zu lesen. Es ist wirklich gut zum Nachschlagen, hat auch herrliche Register und alles, sehr praktisch. und man erfährt sehr viel über diese einzelnen Entwicklungen der Theorien. Das macht er hauptsächlich anhand der chinesischen und der griechischen Philosophie über mehrere Dutzend von Generationen im Kapitel 2. Dann das dritte Kapitel untersucht Netzwerke in Indien, Japan, im Mittelalter, und zwar islamisch-jüdisch-christliche Mittelalter und im europäischen Westen bis in die 1930er Jahre. Das ist also sehr umfangreich und da hat man auch wirklich zum Teil, man kann das ja dann vergleichen mit anderen Nachrichten aus der Geschichte der Philosophie, und dann sieht man, dass da schon eine gewisse auch Gesetzmäßigkeit dahinter ist. So weit wollte ich heute kommen. Haben Sie jetzt dazu Fragen? Also wozu habe ich Ihnen jetzt den Collins vorgestellt überhaupt? Weil das eine These ist über das Entstehen und Bestehen von Philosophien. Die sterben ja nicht und entstehen nicht aus dem Nichts, aber doch gibt es eine Geschichte, und Collins ist ist nicht der Einzige, der so eine Theorie hat, aber in dieser Deutlichkeit hat das vor ihm eigentlich niemand untersucht. Das, was am nächsten noch, sagen wir, historisch gestützt die gleiche Intention hatte, es zu beantworten, war die marxistisch-leninistische Philosophiegeschichtsschreibung insgesamt. Und da gibt es einige Werke, die da sehr interessant sind. Also die marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung der Philosophie war auch, so wie Collins das anlegt, global intendiert, klarerweise. Es gibt in diesem sechsbändigen Werk, das in den 50er, 60er Jahren erschienen ist, in der Akademie der Wissenschaften in Moskau, diesem sechsbändigen Werk gibt es eben eine Darstellung von Philosophie in Tadschikistan, in Belgien, in Kanada etc. Das geht wirklich um die Welt, das ist global, die marxistische Philosophiehistorie war immer global intendiert, und das hat auch den Versuch einer Gesetzmäßigkeit enthalten. Allerdings in einer vergleichsweise groben Art im Vergleich zu Collins beispielsweise, die ja festgelegt war, in gewisser Weise fast dogmatisch festgelegt war, mit der sogenannten Grundfrage der Philosophie von Engels und Lenin, nämlich dass philosophisches Denken immer entweder idealistisch oder materialistisch sei, dem Primat des Materiellen oder des Immateriellen vertritt, und an die Geschichte der Klassenkämpfe gebunden ist, also nicht direkt daraus folgt, nicht gleichzeitig immer verläuft, aber im Grunde daraus erklärbar ist. Also das, solche Versuche hat es daher im Marxismus schon öfter gegeben, aber nicht so genau scheint mir, wie das bei Collins der Fall ist. Ja. Nein, auf das Ende, er schildert, wie gesagt, die Sache bis 1930. Das heißt, er schildert nicht mehr die Existenzialisten. Ja? Na, ich sage das jetzt nur. Die Frage ist, geht er auf das Ende der Philosophie ein? Also das schon. Ja, das schon. Also das passiert ja öfter. Die griechische Philosophie, der Platonismus in seiner aktiven Form verschwindet mit dem Christentum oder geht darin auf. Justin schließt die Akademie von Athen 529, also so ein Datum, ein Enddatum sozusagen. Sowas passiert, Netzwerke gehen zu Ende. oder sie werden dem Namen nach wieder aufgegriffen, aber ganz anders. Ja? Da, insofern gibt es schon ein Ende immer wieder, aber nicht, es entsteht immer, bisher ist immer wieder was Neues auch entstanden. Ja. Nur, ich will trotzdem sagen, Collins schildert also nicht die Existenzialisten, er schildert nicht die Strukturalisten, er schildert nicht die Postmoderne, er schildert überhaupt nichts nach 1960 jedenfalls. Also die Richtungen bis 30 schildert er, daher auch die analytische Philosophie, und die geht dann ja noch bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg sehr aktiv weiter. Aber dann sagt er, kann er das nicht mehr, und ab 1960 sieht er überhaupt eine Schwierigkeit, nicht nur für einen Historiker wie ihn, für einen Wissenschaftssoziologen. Die allgemeine Schwierigkeit ist die, dass er sagt, man muss mindestens zwischen dem Beobachter und dem Beschriebenen müssen mindestens zwei Generationen liegen. Also circa 70 Jahre, 35 Jahre eine Generation. Mindestens zwei Generationen, denn erst dann kann man abschätzen, ob etwas, was damals entstanden ist oder in Blüte war, tatsächlich über längere Zeit Chancen hat zu wirken. In einem kürzeren Zeitraum geht das nicht. Man kann nicht nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren sagen, was sich durchgesetzt hat. Es braucht zumindest zwei Generationen, um sich zu bewähren. Die Ideen müssen sich vernetzen, ja, personalisieren, ja, und zwar in Gruppen. Das eine, aber 1960, sagt er, hört es dann ganz auf für ihn. Da wird sich auch jeder zukünftig schwer tun, selbst aus größerer zeitlicher Distanz, und zwar wegen der Explosion der Publikationen. Er hat das vor gut 10 Jahren, das Manuskript, abgeschlossen. Da war das Internet noch nicht sehr weit entwickelt oder noch nicht so weit wie jetzt, aber ist schon vorhanden, als Collins da daran gearbeitet hat. Aber er sagt, eigentlich für ihn ist schon ab 1960 eine derartige Flut, dass einige seiner Hypothesen nicht mehr zu stimmen scheinen, die über so lange Zeit beobachtbar und bewährt sind. Also zum Beispiel die mit dem Gesetz der kleinen Zahl. Dass die Vielfalt, die Nicht-Dominanz im Fach eines oder zweier oder dreier Positionen nimmt in einem geradezu beängstigenden Maß zu, sagt er, in der Zeit um 1960. Ja, ist auch was dran. Immer wieder festgestellt. Ja, ja. Also es gibt schon Ausnahmen. Also die Chinesen haben ja dieses alte Wort, dass sie sagen, in der Zeit der streitenden Reiche, das hat Mao auch wieder aufgegriffen, da waren 100 Schulen. Und 100 bedeutet viel einfach. Aber wenn man zählt, sagt er, dann es gibt einzelne Fälle, wie etwa nach Sokrates, wo zeitweise für kurze Zeit auch mehr sind, bis zu einem Dutzend in einer Gesellschaft, die sich konkurrieren. Aber das ist nicht stabil, das hält sich nicht lang, die werden dann wieder reduziert oder reduzieren sich. Das ist eine empirische, historisch-empirische Aussage, das ist keine a priorische.
Ja. Aber ist nicht das, was Collins als den wesentlichen Anwachs an verschiedenen Philosophien sieht, jetzt mit dem Internet natürlich noch inzwischen exponentiell angestiegen, aber ist das nicht eine Möglichkeit für die erste Frage, die wir gestellt haben, wie man die verschiedenen Philosophien verbinden kann? Dass man einfach sagt, man lässt es einfach rennen, und heutzutage, wenn so viele Systeme so perfekt miteinander vernetzt sind, dass es irgendwann einfach sowieso so kommen wird, dass man über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten redet. kann in den verschiedenen Philosophien und auch echte Fragen angehen kann.
Ja, ich glaube auch. Ja, es ist, also er schildert es damals noch als so fast wie resignativ. Da blickt man nicht mehr durch. So. Also blickt der Soziologe nicht mehr ordnend durch. Und da kann man nicht mehr diese schönen, er zeichnet er sehr gern. Also da steht zum Beispiel Franz Brentano bei der Phänomenologie und von Franz Brentano geht ein, so ein Pfeil aus zu Husserl, aber es geht ein direkter Pfeil zu Meinung. Ja. Und da gibt es gegen, und das ist eine ganz komplizierte Sache, und dann gibt es Streit, und das zeichnet alles in solchen Schaubildern, sehr eindrucksvoll. Das kann man nicht mehr zeichnen bei Internetforen oder so.
Aber wenn man es zeichnen kann, heißt es doch eigentlich nur, dass man die Unterschiede so klar definieren kann, dass sie fast nicht vereinbar sind.
Ja, schon vereinbar. Also, ja, vielleicht ist das ja auch zu Ende. Vielleicht ist ja diese Phase auch der getrennten Traditionen und der getrennten, auch kulturell getrennten Regionen wirklich zu Ende mit der Zeit. Und vielleicht haben wir das schon erlebt und wissen es noch nicht so ganz genau, wie zu Ende es ist oder wie wir uns da drin bewegen, jetzt mit den Traditionen oder gegen sie und so. Ja. Aber für ihn ist das empirische Material, das liegt natürlich in der Vergangenheit. Und da hat er diese Trennungen und da hat er diese Schulen. Und da gibt es dann, da kann man noch genau sagen, wenn jemand ein Phänomenologe ist, dann kann er kein Analytiker sein oder so. Man kann fast voraussagen, was der dann in diesem oder jenem Punkt für Meinung vertreten wird oder Theorie entwickeln wird oder dergleichen. Welche Art Theorie zumindest kann man mehr oder weniger voraussagen. Und das kann man dann nicht mehr in so einem interaktiven Welt. Und vielleicht ist Collins gerade noch mit seiner Materialsichtung, hat er noch zur rechten Zeit da aufgehört quasi. Und über die kann er uns ja auch was zeigen. Das, aber man muss nicht unbedingt nur resignieren nach 1960 und sagen, ja, jeder macht sein Ding und leider gibt es keinen allgemeinen Begriff von Philosophie, dem alle unterschreiben würden. Daher kann eigentlich auch jeder tun, was er will. Also man muss nicht unbedingt nur resignieren, denke ich. Gut, nächstes Mal habe ich mir vorgenommen, das habe ich noch nicht, die Frage bemerkt, hört mitten im Satz auf der Homepage, da habe ich offenbar ausgeschaltet, aber ich werde über das Übernehmen, über das Überwanderungen der Philosophie nächstes Mal sprechen, als ein allgemeines, auch ziemlich allgemeines Phänomen, dass nämlich zwischen den Kulturen auch immer wieder Übernahmen, Austausch stattfinden und einige dieser Übernahmen außerordentlich lehrreich auch für die Gegenwart sein können. Danke.